Ja, klar. Einmal noch zu Gertrud zwei Fragen. Die sind auch schon im Chat beantwortet worden, aber sind vielleicht auch für die Zuhörerinnen im Radio interessant. Darum werde ich jetzt dann doch nochmal auch vorlesen. Einmal war die Frage, wie der Stand um die Beteiligung der Firma ACI aus Rottenburg beim Bau der Lithium-Produktionsstätten in Bolivien aussieht, ob die da noch beteiligt sind und ob die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit bei den von dir genannten Bauprojekten beteiligt ist und wenn ja, in welcher Form. Und dann anschließend noch für Eberhard und Helmut Fragen. Das eine hatte ich eben schon kurz angesprochen, war die Frage, welche Rollen in der sozusagen von euch geschilderten Jugendbewegung eigentlich auch junge Frauen und auch die erwachsenen sozusagen Frauen und Männer eigentlich spielen. Dazu noch was sagen könnt. Und dann kam der Hinweis, dass man zu der Thematik in den Medien hier bei uns relativ wenig mitbekommt, wie ihr das einschätzt und woran das möglicherweise liegt. Und zu guter Letzt ist jetzt noch eine Frage zu Valeria gekommen, ob du was zu der konkreten Organisation der Menschen vor Ort noch sagen kannst, wie die aussieht.
Also die Frage aber zu dem Projekt, soweit mir bekannt ist, ist die Firma ACI aus Rottenburg ausgestiegen aus diesem Lithium-Bergbauprojekt in Bolivien. Sie verfolgt es nicht mehr, das ist meine Information. Und ich weiß aber nicht, wer die Verträge dafür bekommen könnte. Also jetzt an diesen, der Sagaredi-Mine, da ist sie nicht beteiligt. Was sie aber durchaus in Guinea auch gemacht hat in der Vergangenheit, ist die guineische Regierung zu unterstützen, ein Konzept, ein politisches Programm für notwendige Umsiedlungen mitzuerarbeiten. Allerdings ist das, soweit wir wissen, auch nicht fertig erstellt worden. Aber bei solchen politischen und Verwaltungspapieren, Strukturen, Strategien, da arbeitet die GIZ durchaus mit und unterstützt die.
Ich würde wohl gern was sagen zu der Frage nach der Forderung der Frauen. Das ist sicherlich ein ganz großes Problem. Schon allein der Begriff der Forderung ist ein Problem, weil Forderungen werden in diesen Gesellschaften manchmal nicht schriftlich verfasst und durch irgendwelche Organisationen vorgetragen, sondern sie ergeben sich aus den Aktionen und Handlungsweisen der Menschen selbst. Und wenn wir zum Beispiel Mali gucken, dann bekommen wir die Informationen aus Mali, aus Bamako. Bamako ist eine große Stadt, hat bestimmt 2 Millionen Einwohner, aber von den anderen 18 Millionen Einwohnern in Mali kriegen wir solche Forderungen nicht. Und auch die Bürgerrechtsbewegung, die M5-Bewegung, die in diesem Jahr in Bamako aufgetreten ist, ist nicht eine Sprecherin für den ganz großen Teil der ländlichen Bevölkerung. Was wir andersrum wissen ist, es gibt in den Dörfern Peer Groups, nicht nur von den Jugendlichen, von den männlichen Jugendlichen, die auf Reisen gehen und vielleicht sich auch den Milizen zeitweise anschließen, sondern es gab und gibt immer auch Peer Groups von jungen Frauen, die eine Zeit lang aus ihren Dörfern in die Städte gehen oder sogar auch transnational migrieren, um erstens für ihre Aussteuer Geld zu verdienen und zweitens aber auch dabei Erfahrungen machen, die ganz bestimmt für die Entwicklung ihrer Persönlichkeiten und auch letztlich Forderungen wichtig sind. Und über Frauen in Kriegsgebieten ist ja immer etwas schwer zu sagen, aber die Verhinderung von Migrationen trifft die Frauen noch viel mehr als die jungen Männer. Und es gibt keine Institution, die ihre Forderungen nachgehen kann, sondern wiedergeben kann, sondern wir können nur sagen, Schluss mit dem Krieg und Wiederherstellung der Mobilität wird den Frauen am allermeisten nutzen.
War noch die Frage nach der Rolle der Thematik in den Medien bei uns, inwiefern ihr das auch erlebt, dass die unterrepräsentiert ist und wenn ja, wie ihr euch das erklärt.
Ja, ich glaube, das habe ich eben schon versucht zu erklären. Also Mali besteht ganz wesentlich aus einer teils patriarchalischen, teils informellen Gesellschaft, die keinen Zugang zu den Medien hat. Und wir hatten ja eine große Publizität mit den Demonstrationen in Bamako und jetzt mit dem Militärputsch in Bamako. Das sind aber nicht Nachrichten aus der Gesellschaft dort, sondern das sind Nachrichten aus der politischen Schicht. Das sind Nachrichten aus der Zivilgesellschaft dort, die sehr schmal ist im Vergleich zur großen Zahl der malischen Bevölkerung. Und es gibt dort eben auch sehr wenige Journalistinnen und es gibt ein ganz starkes Bias in den Nachrichten zugunsten von Zivilgesellschaft, Medien, artikulationsfähigen Personen, vernetzten Personen. Und das ist in all den Sahelstaaten und in Mali besonders eine ganz schmale Schicht von Personen, die diese Nachrichten generieren und die sich überhaupt nur Präsenz in den Medien verschaffen können und dementsprechend ist die Medienpräsenz gering.
Da bin ich schon. Die Frage war, wie die aktuell die Situation ist. Also die Menschen haben sich während der Zeit der Proteste mit der Protestbewegung solidarisiert und haben auch wieder zueinander gefunden. Das war ein schönes Phänomen, das stattgefunden hat. Und ich denke, man kann sagen, dass sich die Menschen in Chile mehr denn je jetzt mit der Politik auseinandersetzen und mit der Umsetzung, weil sie auch zum ersten Mal die Chance erkennen, dass sich was verändern kann. Es gibt in Chile das Phänomen der Cabildos, das sind so Volksversammlungen, die in Dörfern, in Städten, in Nachbarschaften passieren. Dort treffen sich die Menschen parteilos und sprechen über die aktuellen Probleme und dort werden wird Konsens geschaffen und es wird weitergegeben an eine zentrale Stelle und wir haben das hier in Deutschland auch in Deutschland, auch in anderen Ländern, wo wir als Chilenen uns treffen und einfach uns über diese Themen austauschen und versuchen damit dann einen Beitrag zu leisten. Wie sich das dann nachher alles konzentriert, das ist noch nicht klar, das ist aber im Geschehen und geht schon das ganze Jahr über. Was gerade aktuell war nachdem die Regierung dem Druck des Volkes gewichen ist, eine neue Verfassung zu erlauben und ein Plebiszit am 25. Oktober diesen Jahres gemacht wurde, ist mit 80% dafür gestimmt worden, dass eine neue Verfassung eine neue Verfassung geschaffen werden soll. Und jetzt geht es aktuell um die Besetzung des Gremiums. Und da ist es so, dass die aktuellen Politiker nicht teilnehmen dürfen. Und jetzt geht natürlich der Run los. Es sind ungefähr 150 oder mehr Menschen, die da an der neuen Verfassung arbeiten dürfen. Und das ist momentan, glaube ich, eine ganz wichtige Zeit. Und darauf liegen die Konzentrationen gerade, dass sich Menschen, die jetzt politische Interessen haben, die bisher nicht in der Politik waren, sich nach vorne stellen. Und da wissen wir noch nicht, wie der Ausgang ist. Wir gucken gespannt zu. Und ansonsten gehen die Demonstrationen ja wieder los und entsprechend auch die Gewalt der Polizei, die nach wie vor da ist und versucht, die Protestanten zu unterdrücken. Und ein ganz arg wichtiger Punkt für die Chilenen ist der Umgang mit den politischen Gefangenen. Das ist ein ganz wunder Punkt und da wissen wir noch nicht, wie wir ansetzen. Also wir jetzt, also ich jetzt und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, wir sind in Kontakt, aber es ist ziemlich hoffnungslos im Moment, aber wir arbeiten und versuchen mit Projekten, mit Reports und mit Ansprache von Politikern weltweit auf diese Situation hinzuweisen und versuchen, dass das ein Ende hat. Das ist gerade im Moment das Akuteste. Ansonsten sieht es sehr chaotisch aus in Chile und die Hoffnung ist halt, dass wir uns als Land zusammenraffen können und die neoliberale Regierung abschaffen können. Aber das wird ein ganz langer Kampf. Das wird nicht von jetzt auf nachher gehen. Das ist ein Prozess, der wahrscheinlich jahrelang geht.
Ja, zunächst gab es noch eine Frage an Valeria. Ich hoffe, du bist noch da. Und zwar, die würde ich jetzt zunächst erstmal stellen, wie es mit den Medien in Chile aktuell aussieht, wie die zu den Protesten stehen. Ist da entweder also nach wie vor eher der Liberalismus, der da hochgehalten wird, ist man da neutral oder wird sich da auch mit der Protestbewegung solidarisiert? Wie sieht das aus? Kannst du uns da vielleicht nochmal was zu sagen?
Also die Medienlandschaft in Chile ist katastrophal. Die Medien sind nicht auf Seiten der Protestbewegungen und sind, ich glaube, auch verglichen, kann man gut vergleichen mit den USA. Also da ist einfach sehr viel, da ist auch sehr viel, ich stecke halt viel Geld da drin, um den Konsum Mechanismus, den Konsumzirkus auch am Laufen zu halten. Und die Nachrichten sind dort bescheiden. Also es gibt keine alternativen Medien in den öffentlichen Medien. Im Gegenteil, es wird auch ganz stark gegen die Protestbewegung vorgegangen. Dieses Wort ist blöd, aber diese Fake News sind natürlich dort an der Tagesordnung, zum Beispiel die Tatsache, dass die Kirchen verbrannt wurden, zum Beispiel, und oder wie das mit den Metros war. Es gibt sehr viele Aufnahmen, wo man sehen kann oder wo man ganz klar bestreiten kann, dass Protestanten oder Menschen aus der Protestbewegung diese Taten begangen haben. Es gibt ganz klare Hinweise dafür, dass zum Beispiel die Kirchen Tage vorher ausgeräumt wurden von den Kirchenmitarbeitern oder so, dass man die Sachen rausgemacht hat, die Geld gekostet haben. Da gibt's es gibt klare Aufnahmen, wo man sehen kann, dass gerade in den Metros, die ja sehr modern sind, dass dort auch Polizisten zugange waren. Es ist zum Beispiel verwunderlich, dass dort keine Aufnahmen gibt, die irgendwelche Protestierenden oder Randalierer zeigen, die dort zum Beispiel Feuer gelegt haben. Und die Metros sind sehr bewacht. Und also wenn es sowas gegeben hätte, hätte die Regierung oder hätten die Medien das zeigen können, was aber nicht passiert ist. Also die Medien sind völlig gegen die Proteste und trotzdem ist es eine große Bewegung.
Gertrud hatte das angesprochen, dass es derzeit ja dieses Lieferkettengesetz verhandelt wird oder ausgehandelt. Und da wird immer wieder, denke ich, recht plausibel aufgezeigt, wie da Lobby-Einflüsse massiv sind oder dagegen angekämpft wird, dass das irgendwie Hand und Fuß am Ende hat. Da frage ich mich aber dann auch nach den Ausführungen auch gerade zur Elektromobilität, wo ja sozusagen die Bundesregierung in ihren Strategien auch auf die Rohstoffe angewiesen ist, die da unter schlimmsten Bedingungen produziert werden, ob überhaupt von Regierungsseite da über ein ernsthaftes Interesse bestehen kann, so ein Gesetz effektiv durchzusetzen, wenn das eigentlich den eigenen Strategien an anderer Stelle zuwiderlaufen würde. Und wieso vor dem Hintergrund du die Wirksamkeit von sowas einschätzt oder ob man da überhaupt optimistisch drauf gucken kann. Vielleicht könnt ihr da auch beide was oder einer von euch zu sagen.
Ich kann vielleicht zumindest zu dem ersten Teil was sagen. Also dass wir können da zurzeit nicht von der Regierung sprechen, denn es gibt eben sehr unterschiedliche Interessen. Also das ist Herr Müller und Arbeit Heil werfen sich tatsächlich in die Bresche, auch in der Öffentlichkeit, für dieses Gesetz, auch mit Regelungen, mit relativ strengen Regelungen, während Wirtschaftsminister Altmaier total auf der Bremse steht und das blockiert und das auch der Grund ist, warum bisher die schon für Anfang Oktober angekündigten veröffentlicht sind. Also es gibt, wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommen wird. Aber das darf uns natürlich zum anderen nicht davon abhalten, da einzutreten, zumal es in Frankreich schon eine Richtung gibt, dessen, wodurch auch gehen sind auch. Wird sicherlich nicht die einzige Lösung sein. Und ich habe, man wurde auch ja auch gesagt, wir brauchen natürlich ein völlig anderes Mobilitätskonzept. Es wird nicht ausreichen, der Klimakatastrophe zu entgehen, wenn wir das Mobilitätskonzept, um Beispiel nur zu nehmen, so lassen, wie es ist und den Individualverkehr weiterhin feiern und fördern, sondern es muss natürlich auch um andere Strategien.
Also ich teile das natürlich. Ich kann gleich noch im Chat eine Veranstaltung bewerben. Das ist jetzt für die, die nur hier online sind und nicht im Radio. Kommenden Donnerstag stellen wir nochmal abschließend die Ergebnisse vor eines Forschungsprojektes, das wir in Österreich hatten, zur Rolle der Gewerkschaften im Umbau der österreichischen Automobilindustrie. Und im Anschluss dessen, was gerade gesagt wurde, die Frage, wie die Beschäftigten in dem Umbauprozess mitgenommen werden, das hat uns interessiert, Ihre Interessenvertretung. Und es gibt wenig Horizont jenseits der Automobilität. Also manche sagen auf der Beschäftigtenebene und Gewerkschaften, wir brauchen einen optimierten Verbrenner. Andere sagen E-Automobilität. Aber die Autozentriertheit des Mobilitätssystems wird wenig in Frage gestellt. Und das bringt uns zum Ergebnis, wir diskutieren das auch mit der Klima-Umweltministerin Gewessler, die kommt zu unserer Schlussveranstaltung, also online natürlich, aber das ist auch zugänglich dann für jene, die es interessiert, dass es der politischen Rahmenbedingungen braucht, also ein sozial-ökologischer Umbauprozess oder eine solidarische Lebensweise kann nicht auf der einzelbetrieblichen Ebene stattfinden, sondern muss starke Rahmenbedingungen haben und die Beschäftigten müssen eine gewisse Sicherheit haben, dass sie in dem Umbauprozess nicht verlieren, weil die neoliberale Erfahrung der Menschen ist ja, dass sie als Erste verlieren und dass die Vermögensbesitzer in der Regel gut aussteigen. Das vielleicht ganz kurz als Ergänzung zu geben. Die Frage im Chat mit dem Wohlstand, also Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, und da war die Frage, ob nicht der Begriff der Leben, also ob der Begriff des Wohlstands ungeeignet ist und der Lebensqualität geeigneter. Ich würde sagen, nein. Ich war selber Mitglied einer Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag 2011 bis 2013 und habe gelernt, wie umkämpft der Wohlstandsbegriff ist. Der Wohlstandsbegriff wird eben heute nicht nur mit Ludwig Erhard oder dem Fordismus oder wie man es fassen möchte, konnotiert, sondern da geht es um mehr als nur den materiellen Wohlstand. Es geht aber auch um den materiellen Wohlstand. Und was ich gelernt habe, ist eher die Unterscheidung: Lebensqualität hat subjektive Anteile, die wichtig sind. Also was ist meine eigene Lebensqualität? Das hat natürlich etwas mit materiellen Bedingungen, mit Fürsorge und anderen zu tun. Und der Wohlstand schafft eher sozusagen die materiellen Bedingungen, aber eben auch durchaus im umkämpften Sinn. Es ist eben nicht nur ein mehr, mehr, mehr. Das war ja die Perspektive von Erhard. Ganz kurz letzter Punkt zum Lieferkettengesetz, weil das aufgerufen wurde. Es gibt ja auch die Debatte um den UN Treaty on Business and Human Rights und ich glaube, dass da gerade ganz viel Musik drin ist. Zum ersten Mal seit den 70er Jahren die transnational agierenden Unternehmen oder eben entlang von Lieferketten agierende Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen, und ich würde Gertrud auch recht geben, das ist sehr umkämpft und da ist ein Fenster da und das sollten wir nicht nur abtun, die Kapitalgruppen oder die starken Kapitale werden eh dagegen kämpfen, das machen sie, aber es ist ein sehr interessantes Moment von Politisierung. Da ist die Debatte in Deutschland beispielsweise viel, viel weiter als in Österreich.
Wir machen einfach eine Runde Schlussworte, leider ist nicht mehr viel Diskussionszeit da. Gertrud, wenn du anfangen möchtest, ich würde mich sehr freuen.
Quasi genau vom Ausgang der Menschenrechte ausgehen. Wir erleben im Nahrungsmittelbereich gerade sehr, sehr stark, welchen Mehrwert, welches Empowerment, also Ermächtigung, die Diskussion eines globalen Nahrungssystems hat für die Leute, für Kleinbauern, für Kleinbäuerinnen, für Nomadinnen, Hirtinnen, Kleinfischer, Kleinfischerinnen, die in diesem Bereich unter dem Dach der FAO mit im Welternährungsrat mit diskutieren. Und wie das, wenn man das ernst nimmt, dies auch wirklich global zu gerechteren Strukturen führen kann, also die genau diese imperiale Lebensweise aufbrechen würden. Und das ist schon auch mein Appell, zu gucken, wie können wir diese Debatten, die jetzt beispielhaft dort geführt werden, Wie können wir das initiieren, auch in anderen, zu anderen Lebensthemen, zu anderen Wirtschaftsbereichen, das mit den Betroffenen, also den Leuten, die zum Beispiel eben da in dieser Bauxitmine leben, die einzubeziehen, solche Menschen einzubeziehen in diese Debatten darüber, was heißt es eigentlich, was bedeutet es eigentlich, dass dort Bauxit für unsere Autos abgebaut wird und was stellen Sie sich eigentlich vor, wie auch für Sie, um mal schon bei dem Thema der Klimakrise zu bleiben, welche Maßnahmen für Sie ergriffen werden könnten, denn Sie leiden ja da auch drunter, um die Klimakrise zu stoppen. Also einen sehr basisdemokratischen, auf Menschenrechten basierten globalen Diskurs zu führen. Ja, ein großes Votum, danke.
So, dann bleibt mir selber nichts mehr als zu sagen als Dankeschön dafür, dass ich heute hier sein durfte und dass ich das Thema in diesem Rahmen, das Thema, was in Chile gerade los ist, den Veränderungsprozess, in dem wir uns begeben, dass ich die in diesem Rahmen den vorstellen durfte. Ich persönlich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen und bin in einer Demokratie groß geworden. Und für mich ist es nicht immer einfach, mich einzudenken in die Situation, die in Chile ist. Deswegen ist für mich auch klar, dass für jemanden, der jetzt nicht Chilene ist und keine Verbindungen hat zu Chile, noch mal schwieriger ist. Ich mache mir Sorgen um die Entwicklung, aber ich habe auch große Hoffnung, dass dadurch, dass die Menschen in Chile doch bewusst sind, was mit ihnen los ist. Ich meine, das ist nicht von ungefähr. Die Menschen, gerade die jüngere Generation, hat sich auf den Weg gemacht, Freiheiten wieder zu erkämpfen. Und dazu gehören auch die Rechte, die die patriarchale, materialistische Gesellschaft ihnen nicht ermöglichen konnte. Und wir sehen eine gute Entwicklung. Also die Organisation, in der ich arbeite, in der ja unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Ländern arbeiten, die auch nicht in Chile leben und auch unterschiedlich verknüpft sind. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dass wir den Prozess begleiten und dann Übersetzer sind für die internationale Gemeinschaft, die aufmerksam ist und die Aufmerksamkeit sein möchte. Und wir hoffen, dass wir dadurch auch zusammenarbeiten und Verknüpfungen schaffen können, in denen wir in Chile auch die Strömungen unterstützen können, die da sind, Umwelt-Awareness und auch eine andere Art von Leben, also nicht zu dem zurück, zu dem zurück, dass wir sagen, wir möchten nur einfach mehr Geld haben und mehr Geld ausgeben können, sondern in was investieren wir? Und ich erlebe es schon so, dass es in Chile eine große alternative Bewegung gibt, vor allen Dingen angeführt durch die große, starke feministische Bewegung, die in Chile ist und die einfach wirklich wunderbar ist. Also da habe ich große Hoffnung. Mhm.
Ja, es ist noch im Chat die Anmerkung, Freiheit nicht auf Kosten anderer, ist das nicht ein alter Hut der bürgerlichen Ideologie? Immanuel Kant, ist solidarische Lebensweise nicht ein leerer Moralismus, der an den Grundlagen der kapitalistischen Produktionsweise nichts ändern kann, will? Dann war gleich ein Einwand Rosa Luxemburg, also nicht Kant, sondern die Sozialistin Luxemburg oder auch die, muss man sagen, Materialistin, also historische Materialistin, Marxistin. Ich würde das natürlich verneinen, also es ist kein leerer Moralismus, obwohl natürlich die kantische Überlegung des Universalismus oder die kantischen Überlegungen des kategorischen Imperativs, also das eigene Leben so leben zu wollen, dass auch von anderen gelebt werden kann, das würde ich nicht unterschätzen, aber es ist ja natürlich aus meiner Sicht kein leerer Moralismus, sondern es geht, ich hoffe, das wurde einigermaßen klar in dem kurzen Beitrag, es geht um knallharte Konflikte. Wir hatten ja hier die Rohstoffe, wir hatten Chile, wir hatten die Auseinandersetzung im Sahel. Es geht darum, herrschende Interessen auch einzuhegen. Aber nur die herrschenden Interessen reichen nicht, sondern es muss auch in der Gesellschaft eine Bereitschaft bleiben. Und auch das kann nicht mit leerer Moralismus geschaffen werden, eben ein anderes Wohlstandsmodell auch leben zu wollen. Und das bringt mich auf einen anderen Punkt, und auch das ist kein Moralismus, und das fand ich jetzt spannend, wenn wir über Bolivien, über Chile, über Guinea, über Sahel sprechen. Eine Voraussetzung für emanzipatorische Politik und eine Voraussetzung, die knallharten Konflikte für ein Lieferkettengesetz, für ein UN-Treaty und anderes durchzusetzen, ist doch auch eine Form der Empathiefähigkeit. Eine Empathiefähigkeit, die ja sozusagen unter neoliberalen Bedingungen, unter nationalistischen Bedingungen droht verloren zu gehen. Und das würde ich schon, da würde ich auch, also das wäre auch ein Bereich, den wir bearbeiten müssen oder im Blick haben müssen. Also nicht nur die Frage der Regelsetzung, sondern die Frage, wie in einer Gesellschaft, und ja nicht von der Mehrheit oder so, aber von relevanten Gruppen, auch wirklich ein radikaler sozial-ökologischer Transformationsprozess akzeptiert und vorangetrieben und durchgekämpft wird. Und die Empathiefähigkeit ist eine Voraussetzung, weil wir überhaupt nur dann einen globalen Blick bekommen, der auch etwas mit uns zu tun hat. Und das wäre aus unserer Sicht die solidarische Lebensweise. Also kein leerer Moralismus, sondern Konflikte, Regeln, aber auch die kulturellen Voraussetzungen, dass es auch woanders ein gutes Leben geben soll.